Hochintensitätslaser, die zur Teilchenbeschleunigung verwendet werden. Das war ein Unfall.
Wir versuchen, diesen Beschleuniger zu schrumpfen auf einige Zentimeter statt Kilometer.
Elektronen, die man verwendet, um diese brillanten Röntgenstrahlen zu machen, sind auch genauso wichtig und gut, um Infusionsplasmen reinzuschauen.
Wir sind Grundlagenforscher, was sehr wichtig ist, weil ohne Grundlagenforschung ist auch die angewandte Forschung aufgeschmissen.
Heute sprechen wir bei Licht. Aber nicht über die klassische Glühbirne, sondern über Laserstrahlen, die so intensiv sind, dass sie Materie in extreme Zustände versetzen und Teilchen beschleunigen können. Und wir sprechen über die Forschung dahinter, deren Erkenntnisse schon jetzt in der Praxis für High- und Deep Tech relevant sind. Laser sind in bayerischen Forschungseinrichtungen gängiger Alltag. So auch bei CALA, dem Center for Advanced Laser Applications, das als LMU-Labor seinen Sitz in Garching bei München hat. Dort arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hochintensitätslasern an Fragen, die beispielsweise die Medizin- oder Energiezukunft verändern könnten. An Fragen, über die wir auch heute sprechen werden. Ich bin Tanja Jovanovic und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten wie immer mit einem kleinen Zukunftsszenario.
Szenario.
Stellen Sie sich vor, ein Morgen in Deutschland, 2046. In einem Krankenhaus wird ein Tumor untersucht. Die Aufnahme zeigt Strukturen, die vor wenigen Jahrzehnten auf einem Röntgenbild kaum zu erkennen gewesen wären. Wenige Räume weiter wird eine Patientin mit einem hochpräzisen Teilchenstrahl behandelt. In einem Forschungszentrum läuft währenddessen ein Experiment. Ein Laserpuls, kürzer als eine Millionstel Sekunde, trifft auf Materie. Für einen winzigen Moment entstehen extreme Temperaturen, Drücke und Teilchenenergien. Forschende nutzen diese Bedingungen, um Vorgänge sichtbar zu machen, die sich sonst kaum beobachten lassen. Und auch für die Energieversorgung hat sich etwas verändert. In einer Fusionsanlage werden winzige Brennstoffkapseln mit hochenergetischen Laserpulsen beschossen. Die Atomkerne verschmelzen und dabei wird Energie freigesetzt. Die entscheidende Technologie dahinter, hochintensive Laser, die Energie auf kleinsten Raum und extrem kurzer Zeit konzentrieren können. Doch wie sind wir von den ersten Experimenten zu diesen Anwendungen gekommen? Welche Rolle spielen dabei Teilchenbeschleunigung und Plasmaphysik? Und warum könnte ausgerechnet die Forschung an Hochleistungslasern nicht nur die Medizin, sondern auch die Energieversorgung der Zukunft verändern?
Noch sind viele Szenarien Zukunftsmusik, aber viele Grundlagen dafür entstehen bereits heute, auch hier in Bayern. Am Center for Advanced Laser Applications, kurz CALA, einem Labor der Ludwig-Maximilians-Universität in Garching bei München. Dort wird mit Lasern geforscht, die kaum vorstellbare Intensitäten erreichen. Welche Forschung damit möglich ist, welche Anwendungen daraus entstehen und welchen Beitrag solche Anlagen auch zur Fusionsforschung leisten könnten, darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die diese Forschung aus erster Hand kennen. Ich freue mich auf Professor Dr. Jörg Schreiber, den Gruppenleiter für Laser-Ionen-Beschleunigung, und Professor Dr. Stefan Karsch, dem Gruppenleiter der Hochleistungs-Laserentwicklung, Elektronenbeschleunigung und Anwendungen bei CALA. Lieber Jörg, lieber Stefan, schön, dass ihr da seid.
Freut uns sehr. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Ja, ich habe gerade ganz viel über Laser und eure Forschung kurz angeteasert und jetzt will ich natürlich einsteigen mit euch.
Fokus Technologie.
Jörg, wenn du CALA in einem nicht wissenschaftlichen Publikum erklären müsstest, was ist CALA genau und an welchen Fragestellungen arbeitet ihr dort?
Also CALA ist ein Forschungslabor der LMU, das hast du ja schon gesagt. Und in CALA verwenden wir und entwickeln wir möglichst Hochleistungslaser, also die Laser, die an der Spitze der Technik agieren. Und es gibt viele, viele verschiedene Anwendungen dieser Lasersysteme, von der Spektroskopie, von Blutzellen zum Beispiel. Das betreibt vor allem der Ferenc Krauss, unser Nobelpreisträger von 2023. Und wir beschäftigen uns mit dem anderen Ende des Spektrums solcher hochintensiven Laserpulse. Stefan und ich beschäftigen uns hauptsächlich damit, mit solchen Lasern in Plasmenteilchen zu beschleunigen und damit neuartige Teilchenbeschleuniger zu realisieren und damit im weitesten Sinne irgendwann Medizin zu revolutionieren, zum Beispiel Bildgebung und Therapie.
Du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet eben mit diesen Hochintensitätslasern. Und die Bereiche hast du ja auch erwähnt, zum Beispiel die Medizin. Ein bisschen greifbarer hätte ich es gerne für unsere Zuhörenden. Welche Rolle spielen genau diese Laser für die Medizin der Zukunft?
Die Laser haben sehr hohe elektrische Felder. Also ein Laserpuls ist eine elektromagnetische Welle. Und jede elektromagnetische Welle kann Teilchen bewegen. Und Laserpulse heutzutage können also die höchstmöglichen elektrischen Felder erzeugen und damit Teilchen auf sehr kurzen Distanzen beschleunigen. Und damit gibt es so eine gewisse Hoffnung, dass wir Teilchenbeschleuniger auf viel kleinere Flächen oder viel kleinere Räume bekommen können und neue Strahlparameter erschließen können. Zum Beispiel, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit der Laser-Ionen-Beschleunigung und Ionen werden schon seit vielen Jahrzehnten in der Medizin eingesetzt. Dort werden sie mit konventionellen Radiofrequenzbeschleunigern auf hohe Energien gebracht und zwar auf gut 70% der Lichtgeschwindigkeit. Und damit sind sie schnell genug, um tief in den Körper einzudringen und in der Tiefe Tumoren zum Beispiel zu zerstören. Und dabei das gesunde Gewebe auch noch zu schonen. Das ist sozusagen das Ziel, was man hat. Und das funktioniert auch ganz gut. Und wir arbeiten an der nächsten Generation dieser Teilchenbeschleuniger.
Jeder kennt ja den Röntgenapparat beim Arzt. Ne? Was passiert da? Da werden Elektronen beschleunigt, treffen dann auf irgendwie ein Material, werden stark abgelenkt und bei dieser Ablenkung strahlen sie eben die Röntgenstrahlung ab. Diese Elektronenquelle, die da verwendet wird, die ist zu vergleichen mit einer Taschenlampe. Großer, breiter Strahl und zwar viele Elektronen, aber das ist nicht besonders, keine besonders helle Quelle. Was wir machen mit den Laserbeschleunigern bei Elektronen, sind eben Strahlen zu erzeugen, die quasi Lasercharakteristik haben, Elektronenstrahl, also ganz scharf gebündelt aus einem ganz, ganz kleinen Volumen. Und damit kann ich Röntgenquellen bauen, die eine wesentlich höhere Auflösung erlauben. Ja. Das heißt, die Hoffnung ist da, beim Röntgen, bei der Röntgenbildgebung Tumoren zu sehen in Weichteilgewebe, was man normalerweise ja gar nicht sieht, mit nur wenigen oder einem Millimeter oder kleineren Dimensionen. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich natürlich wesentlich früher intervenieren, wenn ich weiß, da hat jemand einen kleinen Tumor, bevor der metastasiert ist, habe ich eben die Chance, den mit Jörgs Ionen schon zu erwischen, wenn ich weiß, wo er ist.
Also enormes Potenzial für ja, sage ich mal, die Menschen in Zukunft, dass eben auch sie frühzeitiger diagnostiziert werden oder eben auch Krankheiten bekämpft werden können. Ihr arbeitet ganz konkret, dass wir eine bessere Zukunft haben. Das finde ich ganz fantastisch. Und glaube ich, dadurch wird es auch greifbarer, was ihr genau macht am Karler Labor. Ihr seid da ja auch schon seit Jahren dran. 2010, haben wir vorhin gesagt, wurde der erste Antrag gestellt. Was sind aus eurer Sicht denn die wichtigsten Meilensteine, was passiert ist in den letzten Jahren im Labor?
Ja, zunächst mal, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit, und wenn ich das also mit ähnlichen Lasern vergleiche, davon gibt es auf der Welt nicht so viele. Wir sind in Deutschland das stärkste Lasersystem, weltweit in der Gruppe der stärksten vertreten, haben wir das in eigentlich Rekordzeit und im Budget aufgebaut. Das hat also relativ schnell funktioniert.
Wie lange habt ihr gebraucht, weil du Rekordzeit sagst?
Ja, also ungefähr 3 Jahre von Baubeginn bis zur Inbetriebnahme und dann bis wirklich gute Ergebnisse rauskamen, nochmal 1 bis 2 Jahre und vergleichbares Großprojekt ist zum Beispiel Eli auf europäischer Ebene. Die haben ein paar Jahre früher angefangen und sind 5 Jahre später dann in den gleichen Status gekommen. Da sind wir schon relativ stolz, dass wir das geschafft haben. Und das kommt halt daher, dass wir davor auch schon einige solche Laser betrieben haben. Nicht genau bei diesen Parametern, aber wir kannten das Feld schon eine ganze Weile. Dass wir damit jetzt also wirklich schöne Teilchenstrahlen erzeugen können, die in gewissen Parametern tatsächlich auch weltführend sind. Das heißt, wir können zum Beispiel bei den Elektronen Strahlen erzeugen mit bisher nicht gekannter Ladung, also Anzahl von Teilchen pro Teilchenpaket mit bisher auch nicht realisierter Schärfe dieser Strahlen. Und da sind wir eigentlich ganz gut dabei, denke ich. Und jetzt müssen wir eben schauen, immer wieder die Anlage weiter zu verbessern und unsere kleinen Schrittchen zu machen. Das ist also Forschung ist immer so ein Aufeinanderfolgen von kleinen Schritten und irgendwann finden wir wieder in einem dieser Schritte eine große neue Idee, die man dann verfolgt. Und da hatten wir jetzt ein paar dazu, also es lief ganz gut.
Ja, wir haben dann quasi eines der ja weltweit führenden Einrichtungen hier sitzen und da ist natürlich auch eine Frage, die für mich als Berner Innovativ besonders spannend ist. Was macht denn eure Forschungsinfrastruktur in Karla so besonders? Warum braucht es diese Orte, in denen Laserentwicklung, Experimente und vor allem auch die Anwendungsperspektive zusammenkommen?
Das ist ein weites Feld, ja. Also, muss ich ehrlich sagen,
Soll ich loslegen?
Leg du mal los, ja, wenn du jetzt so auf der Zeit
liegt. Also, Laser in dieser Größenordnung sind normalerweise an nationalen Instituten beheimatet. Ja, und das sind dann Anlagen, die User Facilities sind, sprich, ich muss da einen Antrag schreiben, wenn ich da forschen will, dann begutachtet und dann darf ich da unter sehr kontrollierten Bedingungen was tun, dass der Anlage ja nichts passiert. Wir haben an Kala den Vorteil, dass wir eine solche Anlage haben in der gleichen Größenordnung oder teilweise sogar größer, die uns gehört. Mit der können wir tun, was wir wollen. Und wir wissen Gott sei Dank auch, was wir tun können damit. Und das hilft uns eben, neue Ideen sehr viel schneller verfolgen zu können, als wie wenn ich irgendwo einen Antrag stellen muss, lange auf die Genehmigung warten muss und so weiter. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und was dann natürlich auch wichtig ist bei uns und was ein Vorteil und auch ein Nachteil für die Mitarbeiter ist, vor allem die Doktoranden und Doktorandinnen, die wir betreuen, ist, dass sie sowohl an dem Laser als auch an dem Experiment arbeiten müssen und dort alles lernen müssen, damit sie für ihr Experiment die optimalen Parameter des Lasers auch wirklich rauskitzeln können. Das heißt, es dauert für die länger, bis sie ihre Daten haben, aber sie bekommen dafür natürlich auch eine Qualität, die schwierig ist, wenn ich einmal im Jahr bei so einer User Facility ein paar Wochen Strahlzeit habe. Bei uns können diese Experimente stehen bleiben, über lange Zeit immer weiter optimiert werden und das hilft uns natürlich trotz der relativ kleinen Gruppengröße und trotz der relativ geringen finanziellen Ausstattung, die wir haben, wenn ich es mit so einem Großlabor vergleiche, doch noch konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist ein ziemlicher Luxus, da sind wir sehr, sehr happy, dass der bayerische Staat uns das ermöglicht, aber ist natürlich auch eine Bürde und wir müssen schauen, dass wir dieser Bürde gerecht werden.
Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass an der LMU eine groß genug Interessengemeinschaft haben, so dass zum Beispiel eben verschiedene Expertisen zusammenkommen. Also gerade mit unserem Lehrstuhl für Medizinphysik, zu dem ich gehöre. Stefan gehört zur Laserphysik von Franz Krauss, ich zur Medizinphysik von Katja Parodi. Das treibt natürlich auch Innovationen über Interdisziplinarität. Also wir haben auch viele andere Anwendungsideen, aber ein bisschen hilft es gerade, wenn man in alle Richtungen forschen kann, auch auf Spur zu bleiben. Also dass dieser Gedanke Anwendung in der Medizin immer im Zentrum bleibt, ist natürlich ein Punkt. Aber wie der Stefan eben sagt, wir sind schon bewegungsfähig. Also wir können eben, wenn sich die Chance bietet, in Kooperationen einsteigen, wenn sie Win-Win sind und wenn man eben daraus neue Forschungsfelder erschließen kann.
Das heißt, diese Freiheit erlaubt es euch auch, eben frühzeitig in neue Forschungsrichtungen zu gehen und diese aufzugreifen. Wir hatten im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, in welche Richtung ihr euch bewegt. Ihr macht ja auch Forschung zum Thema Laserfusion. Wie kam es denn dazu?
Diese Frage ist eigentlich schön, weil sie ein bisschen erlaubt, über Historie zu reden. Die wenigsten wissen, dass die Forschung, in der wir jetzt tätig sind, also gar nicht nur wir, sondern viele Kollegen auf der ganzen Welt, also Hochintensitätslaser, die zur Teilchenbeschleunigung verwendet werden, das war eigentlich ein Unfall. Also in den 90er Jahren hat man festgestellt, in der Richtung Fusion zu erforschen, Laserfusion, dass die hohen Intensitäten eher nachteilig sind für Fusion. Und damals wurde das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, das ist bestimmt ein Begriff, ausgekoppelt vom IPP, also dem größten Max-Planck-Institut für Fusionsforschung, Magnetfusion, um der Laserfusion mehr Raum zu geben. Und aus dieser ganzen Forschung, und Stefan war da live dabei, ich bin auch da relativ schnell dazu gekommen, sind wir dann in die jetzige Linie gekommen, Laserteilchenbeschleuniger zu bauen. Und deswegen ist es eigentlich ganz lustig, dass jetzt eben neue Ideen hervorkommen, auch diese Kurzpulslaser und die Hochintensitätslaser wieder zu verwenden mit neuen Ansätzen und Ideen für die Fusionsidee. Also wir kommen eigentlich zu den Wurzeln zurück in dem Sinne. Und das ist natürlich nicht einfach so passiert, sondern wir wurden damals direkt von Marvel Fusion, einem der Laserfusion-Startups in Deutschland, angesprochen, ob wir nicht Lust hätten zu kollaborieren. Und da gibt es viele ganz grundlegende physikalische Fragestellungen, in denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Und das haben wir gesehen, dieses Potenzial und die Chance, und haben uns da reingeschürzt.
Also wir sind natürlich jetzt nicht die treibenden Fusionsforscher, das muss man sagen. Aber es gibt für unsere Forschung, also die Teilchenbeschleunigung, bei uns wollen wir sehr hohe Energien mit relativ vielen Teilchen, aber nicht so stark, und sehr schön fokussierte Strahlen haben. Marvel Fusion will einfach einen Hammer haben. Die wollen viel mehr Teilchen mit weniger Energie. Aber die grundlegenden Fragestellungen, wie koppel ich Laserenergie in ein Plasma möglichst effizient ein, um daraus Teilchen zu beschleunigen, die sind sehr ähnlich und da sehen wir große Synergien. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Win-Win für beide, weil auch beide Interesse haben, dass der Laser weiterentwickelt wird. Deswegen haben wir uns da mit Freuden und Enthusiasmus in dieses neue Feld gestürzt. Wobei, wie gesagt, das Konzept, das Marvel eben betreibt oder verfolgt, das können wir auch nicht so richtig beurteilen, aber die Grundlagen, die sind sehr, sehr ähnlich wie das, was wir betreiben.
Es gibt ja in der Forschung, die ihr auch betreibt, viele dieser sogenannten Spillover-Effekte. Ne? Also das, was ihr gerade geschildert habt, man stößt auf etwas und eröffnet damit ein Feld für was ganz Neues. Was passiert denn gerade so aus eurer Sicht Zentrales, wo ihr sagt, da haben wir tolle neue Methoden entdeckt, Technologien oder Erkenntnisse, die wir bereits heute anwenden können?
Das klassische Beispiel, ich würde es gar nicht als Spillover bezeichnen, so richtig, aber das ist eben diese Teilchenbeschleunigung. Ja. Teilchenbeschleuniger gibt es ja überall in der Forschung. Ja. Das ist irgendeine Röntgenröhre, wo ich mir Materialien anschaue. Das ist der große Beschleuniger am CERN, um die Struktur der Materie zu untersuchen. Das sind irgendwelche FELs oder Synchrotrons, die man verwendet, um biologische Forschung zu machen und Life Science zu machen und auch wieder Materialforschung. Alles das basiert auf Beschleunigern. Und da denken wir, dass wir mit diesen Lasern, die ja so extrem hohe Beschleunigungsfelder bereitstellen können und auch in extrem kurzer Zeit aus extrem kleinen räumlichen Bereichen eben Strahlen erzeugen können, die wesentlich dichter und fokussierter sind, als das so eine konventionelle Maschine machen kann. Wir haben andere Nachteile, das heißt, wir können diese Systeme, die konventionellen Systeme bis jetzt noch nicht ersetzen, aber daran arbeiten wir auch nicht, sondern wir arbeiten eigentlich daran, neue Nischen für eben diese Beschleuniger zu erschließen, die wir besonders gut können. Das heißt, extrem kurze Teilchenpulse, das heißt hochdynamische Prozesse anschauen, das konvertieren in Strahlung, Sekundärstrahlung, zum Beispiel Röntgenstrahlung oder auch Jörgs Ionen, auf möglichst kleine Flächen zu fokussieren, wie das halt mit anderen Maschinen, die wir bisher haben, nicht so gut geht.
Ich würde vielleicht sogar noch einen solchen Spillover, der, würde ich noch nicht sagen, ist schon, haben wir schon beobachtet, aber werden wir hoffentlich beobachten. Also die Elektronen, die man verwendet, um diese brillanten Röntgenstrahlen zu machen. Wenn der Stefan die bereitstellt, um Bilder von Tumoren zu machen, sind diese Röntgenpulse natürlich auch genauso wichtig und gut, um zum Beispiel Infusionsplasmen wieder reinzuschauen. Das ist eine der Synergien, die sich entwickeln. Das ist jetzt noch nicht marktreif, aber das wird, wenn er mich fragt, kommt.
Also typisch für so eine Laserfusion ist ja, dass ich ein Brennstoffkügelchen oder was auch immer, wie auch immer das vorliegt, stark komprimieren muss oder mehr oder weniger stark komprimieren muss, je nach Anwendung. Und dann habe ich da ein hochdichtes Plasma und das Ganze lebt nur eine Pikosekunde oder sowas. Und in der Zeit muss die gesamte Fusion stattgefunden haben. Und wie ich eben diese Materie so schnell, so klein komprimiere, und mir das auch noch anschauen muss, das geht eben mit wenigen Femtosekundenstrahlen. Also ich rede hier in komischen Zahlen, ja, was ist eine Pikosekunde, was ist eine Femtosekunde? Ja? Eine Pikosekunde ist eine Millionstel Sekunde. Und eine Femtosekunde ist eine Milliardstel Millionstel Sekunde. Ja? Also das kann man vielleicht so
schwer vorstellbar.
Auf diesen Zeitskalen legen wir uns.
Ausblick.
Du hast gerade gesagt, unser Leben läuft da ab. Ihr seid Forscher aus ganzem Herzen. Gibt es denn aus eurer Sicht Forschungsmeilensteine, auf die ihr die nächsten Jahre bei Carla hinfiebert?
Also ich würde sagen, ich habe vielleicht vorhin, mir fiel noch ein Meilenstein ein, der mir noch wichtig war. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht genannt. Ich habe früher immer gefeiert, wenn wir 10 Laserschüsse, also man muss immer sagen, diese Laser, diese intensiven Laser, die kommen ja nur einmal kurz. Man drückt auf den Knopf, dann kommt ein Puls. Mhm. Bei uns können wir einmal pro Sekunde auf den Knopf drücken, dann kommt ein Laserpuls. Das bedeutet, wir machen auch nur einmal pro Sekunde eine Ionenbeschleunigung. Und früher war ich immer ganz happy, wenn man das 10-mal am Tag auf den Knopf gedrückt hat. Und jetzt schaffen wir es tatsächlich seit ein paar Jahren oder eigentlich so richtig erst seit letztem Jahr, einmal pro Sekunde wirklich diesen Laser zu feuern und damit Ionen zu beschleunigen. Also wir können jetzt die Maschine anschalten und dann läuft die für, sagen wir mal, eine halbe Stunde. Einmal pro Sekunde kommen Ionen raus.
Mhm.
Und,
oder auch einen ganzen Tag.
Oder auch einen ganzen Tag. Also wir machen es aus verschiedenen Gründen noch nicht so lange an. Aber das ist für mich so der nächste Meilenstein, dass wir damit richtig gute erste Demonstrationsanwendungen zeigen. Mhm. Und die können zum Beispiel in der Bestrahlung von Tumorzellen liegen, die wir dann beobachten, während wir sie bestrahlen. Und das ist was bisher gar nicht ging, denn die Ionenpakete, weil wir sie mit dem Laser beschleunigen, können wir auch gleichzeitig zur richtigen Zeit in die Zelle oder bisher erstmal nur in Wasser, aber dann später in die Zelle schauen und auf der physikalischen und chemischen Ebene, halt Bayern, chemischen Ebene, schauen, was eigentlich für Prozesse durch die Protonen oder Ionen angetriggert werden. Also das wäre für mich ein Meilenstein in den nächsten Jahren, zeitaufgelöst zu messen, welche Prozesse ablaufen, bis dann irgendwann die Zelle stirbt.
Ja, auf meiner Seite habe ich natürlich auch so einen heiligen Gral oder zwei sogar. Ja. Ein heiliger Gral ist für die Elektronenbeschleunigung, dass die Qualität dieser Strahlen so gut wird, dass man damit einen freien Elektronenlaser betreiben kann. Sie wissen ja vielleicht, in Hamburg steht so ein Gerät, der europäische freie Elektronenlaser, der ist 3 Kilometer lang, kostet, glaube ich, 10 oder 15 Milliarden und ist ein Flaggschiff für große Experimentkampagnen. Wir versuchen jetzt eben diesen Beschleuniger zu schrumpfen auf einige Zentimeter statt Kilometer. Und wenn uns das gelingt, dann könnten wir damit auch einen freien Elektronenlaser betreiben, falls die Strahlqualität so gut wird. Und da haben wir vor einigen Jahren einen Trick gefunden, mit dem wir über einen zweistufigen Prozess tatsächlich jetzt realistische Chancen haben, dahin zu kommen. Das haben also die Laserbeschleuniger-Leute seit 20 Jahren, verfolgen sie dieses Ziel. Bisher hat man nur so den an der Oberfläche gekratzt, aber wir hoffen, dass wir mit unserem Trick jetzt einfach da wirklich voll reinkommen in dieses Regime. Und da sind wir auch gerade dabei, einen Antrag fertigzustellen, der eine relativ gute Chance hat, auch finanziert zu werden, und das wäre natürlich sehr schön. Und das andere ist, unseren Laser, der jetzt einmal pro Sekunde feuert, der Jörg hat vorher gesagt, nur einmal pro Sekunde, und das ist auch genau richtig, weil eine konventionelle Quelle kann sowas mit 1000 Mal pro Sekunde oder 1000000 Mal pro Sekunde, und da sind wir dabei, eben an einem anderen Laser, der auch hier steht, Konzepte zu entwickeln, damit wir also mit 1000 Mal pro Sekunde Elektronen beschleunigen können und damit wieder Röntgenstrahlung zu machen, was mit einer wesentlich höheren mittleren Leistung einhergeht. Und wenn ich dann jemand untersuchen will, dann muss der da nicht 10 Minuten warten, sondern halt ein paar Sekunden. Ja. Und das wäre auch ein großer Durchbruch. Das hoffen wir, dass wir auch erreichen können.
Die Frage zum Schluss.
Ich würde gerne zum Schluss euch eine Frage stellen, die vielleicht ein Stück weit weg von der Forschung führt, stärker in die Anwendung, weil wir ja auch Transfereinrichtungen sind. Wenn ihr euch 3 Dinge wünschen könntet, um eben eure Forschung noch schneller in die Anwendung zu bekommen, oder wo ihr sagt, da wäre noch Know-how wichtig, Partnerschaften, um eben dieses technologische Umfeld stärker voranzubringen. Welche 3 Sachen würdet ihr da nennen?
Dann sage ich mal das Wichtigste, ich glaube, das ist die Lasertechnologie. Aber da ist der Stefan Experte. Ich weiß nur, da müssen wir echt uns verbessern.
Also was tatsächlich ein großes Problem ist in Deutschland speziell, ist, wir haben weltführende Laserhersteller, die sind sehr, sehr gut. Aber was die gut können, sind Laser für die Industrie mit sehr, sehr hoher mittlerer Leistung, aber sehr geringer Spitzenleistung. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen sehr hohe Spitzenleistung und immer noch hohe mittlere Leistung. Und da müssen wir zurzeit Laser in anderen Ländern einkaufen. Ich sage jetzt keinen Stichpunkt, welches Land. Deutsche Automobilindustrie ist immer noch spitze, und wir hoffen, dass wir in der Laserindustrie eben ähnlich gut sind. Das sind wir im Moment aber nicht. Wir brauchen da deutlich mehr Industrieunterstützung. Und natürlich, solange wir hier mit akademisch an Beschleunigern forschen und die noch nicht in der Anwendung sind, ist natürlich der Case für die Industrie, da groß einzusteigen, klein. Und deswegen hoffen wir eben auch auf Diffusions-Startups, die da nochmal einen Push geben. Und hoffentlich schafft es dann die deutsche Industrie auch, uns bei diesen Lasern, sowohl was die Materialien angeht, die man da braucht, als auch die Spiegel mit der hohen Zerstörschwelle und die Pumpaggregate, das sind Ionen, die noch sehr, sehr teuer sind, dass es da entscheidende Fortschritte gibt, dass wir da runterkommen und dass wir auch in Zukunft unseren Laser halt dann weiter upgraden können, um mitzuhalten mit der Entwicklung. Das ist ein wichtiger Punkt.
Jetzt noch schnell die anderen 2.
Natürlich ist immer wichtig, die Situation mit dem Personal. Wir brauchen einfach gute Nachwuchswissenschaftler. Ja, und da kann man das Uni dran arbeiten.
Wobei wir da in unserem speziellen Feld jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht gestellt sind.
Naja, also es ist schon schwierig, und die allermeisten Anfragen für eine Doktorarbeit kommen mittlerweile aus dem Ausland. Also es ist nicht so einfach, hier aus von den deutschen Jugendlichen oder Absolventen noch gute Anfragen zu bekommen. Hoffen wir auch, dass es wieder besser wird und dass eben die Wissenschaft wieder einen besseren Stellenwert erfährt.
Mhm. Verstehe. Mehr Promotion für die Forschung?
Das hilft immer, glaube ich.
Ja.
Also das ist immer wichtig. Ich finde, wir sitzen so ein bisschen im Elfenbeinturm hier. Also wir haben wahnsinnig Glück mit unseren Leuten, sage ich immer gerne. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sagen die anderen das auch so. Aber mein Gefühl ist schon, also ich glaube, was du gesagt hast, das trifft sehr gut. Also man muss weiter und immer konsequent dafür werben, dass Forschung einfach cool ist. Also es ist wirklich schön, der Natur die Geheimnisse zu entlocken. Ja. Und wenn man das dann für was anwenden kann, ist das schön, aber das sollte nicht im Vordergrund stehen. Insofern, ja, also nicht
nur. Es kommt drauf an. Also natürlich brauchen wir Leute, die das in die Anwendung tragen.
Ja.
Die sind wir nicht, sonst würden wir nicht an der Uni sitzen. Ja. Wir sind tatsächlich Grundlagenforscher, was sehr wichtig ist, weil ohne Grundlagenforschung ist eben auch die angewandte Forschung ziemlich aufgeschmissen. Ja, wir müssen irgendwo anfangen und da sitzen wir am Anfang. Und wir haben Gott sei Dank auch viele junge Nachwuchsforscher, die mehr in diese Anwendung eingucken und auch in Richtung Startups gehen. Und das ist wichtig. Und ich glaube, wir müssen das Ganze einfach besser integrieren.
Ja.
Natürlich ist auch die privaten Investoren spielen da eine Rolle. Ja. Das passiert bei uns noch nicht so gut wie in den USA. Und ich glaube, dieser Spirit muss hier auch mal zum Zuge kommen, weil so schlecht sind wir nicht. Also jetzt, wir können schon was.
Ich glaube, wir können sagen, wir sind ziemlich gut. Also ich würde es auch gerne einfach als Schlusswort nehmen, was du gerade gesagt hast, besser integrieren und den Spirit. Und wir sind gut in der Forschung, wir sind da Weltklasse, habe ich heute gelernt und gehört. Und von daher würde ich mich sehr herzlich bedanken wollen bei euch beiden, dass ihr heute meine Gäste wart und uns Einblicke in Carla gegeben habt und in eure Forschung, die schon jetzt konkrete Zukunftsfelder berührt und irgendwann hoffentlich das Leben und den Alltag für uns alle besser macht. Herzlichen Dank euch.
Vielen Dank. War schön mit dir.
Ja.
Wir haben gehört, Hochintensitätslaser sind nicht nur Werkzeuge der Physik. Sie können neue Teilchen und Strahlungsquellen ermöglichen, medizinische Anwendungen voranbringen, Materialien untersuchbar machen und sogar für Fragen der Laserfusion relevant sein. Und wir haben gesehen, damit aus Forschung Wirkung entstehen kann, braucht es nicht nur die exzellente Wissenschaft. Es braucht den Austausch, die Infrastruktur, die Fachkräfte und die Anwendungspartner. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, liebe Zuhörende. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Fokus Zukunft, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Bleiben Sie neugierig!